Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen DEB Coach the Coach Podcast Folge. Heute mit einer alten Bekannten, mit Ronja Jenicke. Ronja war schon zweimal bei uns in unterschiedlichen Positionen. Jetzt ist sie in der Position, nämlich verantwortlich zu sein für den gesamten Frauenbereich. Und in dieser Position wollen wir heute etwas über den Frauenbereich im deutschen Eishockey sprechen. Hallo Ronja.
Hallo.
Hi Ronja. Ronja, erste große Thema, Olympia-Qualifikation der Frauen geschafft. Und ich finde, ich möchte da eine Sache kurz ansprechen. Und zwar, was bedeutet das für die Spielerinnen? Ich höre immer, das bedeutet ganz viel für den Verband und bla bla bla. Ist alles gut, aber eigentlich für mich viel wichtiger, was bedeutet das für die Spielerinnen?
Ja, ich glaube, dass da, ja, die haben sich einen Lebenstraum erfüllt. Also das ist einfach was, du arbeitest darauf hin. Und jetzt ist nun mal, sind die Olympischen Spiele einfach das größte Ereignis, was man bei uns ja erreichen kann. Ich glaube, natürlich ist es auch immer schön, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, aber jetzt will ich gar nicht sagen, dass das an der Wertigkeit verliert, aber dadurch, dass wir jedes Jahr eine Weltmeisterschaft spielen, ist halt die Teilnahme an Olympischen Spielen schon einfach so, sag ich mal, ja, das große Ziel, was man als Frauen-Eishockey-Nationalspielerin irgendwo doch verfolgt. Und jetzt haben wir ja leider den Fall gehabt, dass wir es lange, lange nicht geschafft haben, oft nicht geschafft haben. Und viele von den Mädels, die mit im Kader sind, die haben ja auch schon, ja, zumindest eine, vielleicht sogar auch zwei Qualis verpasst. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach, macht das die Geschichte jetzt für viele nochmal rund, da wirklich sich diesen Traum erfüllt zu haben.
Ronny, außerhalb vom Betreuerteam, das finde ich auch immer ganz interessant, waren schon Spielerinnen, die Olympia-Qualifikation bestritten haben, jetzt in Bremerhaven, waren von denen schon welche bei Olympia?
Ja.
Wer?
Daria Gneisner. Also zumindest, ja, genau. Ich meine, gut, richtig. Also fast. Ich meine, Daria hat, Daria hat damals, war 2014 in Sochi mit dabei, hat dann ja leider sich im Vorbereitungsspiel noch verletzt und musste wieder abreisen, aber nichtsdestotrotz ist sie ja zumindest mal grundsätzlich vor Ort gewesen.
Ich wollte nur darauf hinaus, das ist ja auch für Daria, freue mich auch wirklich sehr, für alle, du weißt das, für alle, aber eben auch, und ich hoffe wirklich, dass das dann gute Olympische Spiele in Mailand dann werden, auch für sie, und wo sie dann gesund alle Spiele bestreiten kann. Das würde mir auf alle Fälle sehr freuen. Wir haben jetzt diese Olympia-Qualifikation geschafft und du hast vorher ganz nonchalant, in Anführungszeichen, auch gesagt, dass wir schon einige Qualifikationen verpasst haben. Und alles, worüber wir jetzt sprechen, ist bestimmt zum gewissen Grad hypothetisch, aber ich denke, man muss über solche Dinge sprechen, um dann zu sehen, an welchen Hebeln wir ansetzen müssen, um weiterhin erfolgreich im deutschen Eishockey zu sein, im Frauen-Eishockey. Was sind denn die Punkte, die ausschlaggebend waren aus deiner Sicht für diesen positiven Ausgang? War ja zum Schluss auch, muss man auch sagen, das ist auch Sport, ich glaube 1,1 Sekunden, oder? Bevor der Ausgleich gefallen ist, nur so, und auch dieses wie nahe Erfolg und Niederlage,
auf
oder
jeden
ist ja keine
deutlich
Niederlage.
Deutlich nach der Sirene.
Deutlich nach der Sirene. Ganz genau. Klar. Ganz deutlich. Aber was waren aus deiner Sicht ausschlaggebend? Dass wir das einfach mal ein bisschen durchspielen.
Also ich muss sagen, dass ich natürlich auch im Vorfeld viele Nachrichten und auch irgendwie oft im Austausch gewesen sind, auch bin mit ehemaligen Spielerinnen, auch mit Mädels, die halt viel das Geschehen jetzt natürlich noch sehr, sehr eng mitverfolgen. Ich hatte von Anfang an, und das kann ich jetzt natürlich so sagen, aber echt ein ganz gutes Gefühl.
Ja, genau.
Natürlich, na, selbstverständlich. Nein, aber ich glaube einfach, dass wir haben eine gute Mannschaft. Also wir haben einen sehr, sehr guten Kern an Mädels da, die nicht, wie es vielleicht in der Vergangenheit doch öfter mal gewesen ist, dass sie mit anderen Dingen außenrum in Anführungsstrichen beschäftigt gewesen sind, sondern das war wirklich, alle sind in die gleiche Richtung marschiert, alle waren auf derselben Seite. Du hast ein richtig, richtig gutes und angenehmes Klima vorgefunden. innerhalb der Mannschaft, aber, und das ist für mich eigentlich fast noch der größere Punkt, weil das ja auch immer daher gesteuert wird, im Trainerteam. Also du hattest wirklich, finde ich, auch ein sehr, oder im ganzen Staff-Team, das ist ein wahnsinnig angenehmes Klima, was da herrscht. Und ich glaube, das hat man rundum um diese ganze Mannschaft und eben auch um den Betreuerstab gemerkt, dass das halt wirklich stimmig gewesen ist.
Also das sind jetzt so die irgendwo die Metaebene, oder würdest du auch sagen, dass man sagt, Trainerteam ganz wichtig, auch für so eine Qualifikation, dann, dass die Mannschaft passt, auch wieder, du kennst da meine Meinung, dass ganz viele Erfolge auch in der Kabine gemacht werden, Eis ist immer ausschlaggebend, aber wenn die Kabine stimmt, dann kann sehr viel erreicht werden. Wenn man ein bisschen auf die Ebene dann Spielerinnen geht und man sagt ja so schön oft bei uns, dass Spieler und Spielerinnen im Verein gemacht werden, wie sieht denn das im Verein aus? Oder ist es das Thema, dass wir auch viele Bundeswehrfrauen haben, die auch regelmäßig zusammengezogen werden?
Ja, absolut. Also das wäre jetzt der nächste Punkt, dass wir uns einfach sportlich in den letzten Jahren wirklich sehr gut weiterentwickelt haben. Vielleicht können wir das so aufteilen. Wir haben eine Gruppe, die in Nordamerika ist und die da wirklich auch bedeutende Rollen in ihren College-Mannschaften spielen, die da einen Riesenschritt gemacht haben. Wir haben Sandra, die auf einem sehr hohen Niveau auch in der PWHL zumindest mal ja jetzt auch mit trainieren kann. Das sind einfach Faktoren, die uns helfen, das muss man ganz klar sagen. Dann haben wir unsere Bundeswehrsoldatinnen, wo sich ja auch die Anzahl nochmal erhöht hat. Und das ist einfach was, die werden monatlich zusammengezogen, kommen nach Füssen und haben da auch wirklich einen sehr, sehr guten oder eine sehr gute Betreuung halt eben zum einen über Jeff McLeod und auch über Sebastian Jones, aber vor allem meiner Meinung nach auch über Jenny Haas, die als Athletiktrainerin da wirklich ganz, ganz intensiv mit denen zusammenarbeitet. Und das Potenzial, was wir in den Spielerinnen da haben und wo wir immer wieder versuchen, die auch Stück für Stück in diesen Wochen, die wir sie zusammenziehen, besser zu machen, ich glaube einfach, dass das einen neuen Maßstab innerhalb der Mannschaft gesetzt hat. Das heißt, die Konkurrenz ist einfach viel, viel größer innerhalb der Mannschaft gewesen. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Wir haben Mädchen, die von unten nachrücken. Und das haben wir jetzt gesehen mit einer Charlene Poindl zum Beispiel, die halt noch sehr jung ist. Aber die kommen in diese Mannschaft rein und die kämpfen um ihre Plätze. Und das ist gar nicht mehr so unrealistisch, wie es halt vielleicht vor 4 Jahren noch der Fall gewesen ist. Sondern die Mädchen, die werden gut oder kommen gut ausgebildet aus den Jungsvereinen und werden halt oder sind sehr, sehr jung und machen halt jetzt wirklich da schon in der Frauenmannschaft die Ellenbogen breit und versuchen halt, sich einen Platz zu erkämpfen.
Auf diese Ausbildung, da möchte ich nachher noch ein bisschen hinkommen. Aber du hast es jetzt angesprochen, diese Liga, also die Professional Women's Hockey League. Jetzt haben wir da 2 Spielerinnen, korrigiere mich, aber das ist Laura und Sandra.
Also genau, Laura Kluge und Sandra. Laura ist jetzt genau nach der Quali hingegangen.
Genau. Laura Kluge und Sandra Abstreiter. So. Jetzt auch eine Frage. Passieren die einfach oder haben wir die gemacht, dass sie da hinkommen?
Naja, also ich glaube, dass jetzt muss man sagen, eine Laura kommt aus dem Nachwuchs aus Berlin, war eins der wenigen Mädchen zu der Zeit, die da eben auch an der Sportschule gewesen sind. Und wurde wirklich sehr, sehr gut ausgebildet. Dann hat Laura viele Stationen durchgemacht. Sie ist nach Schweden gegangen, hat da sicherlich Erfahrungen gesammelt, ist von Berlin nach Memmingen gewechselt, hat da sicherlich auch nochmal eben an Erfahrungen sammeln können und ist halt bei der Bundeswehr gewesen. Und ich glaube einfach, dass die vielen verschiedenen Schritte Laura da sicherlich besser gemacht haben. Wobei auch ich finde, dass sie den größten Entwicklungsschub nochmal gemacht hat, seitdem jetzt auch der Trainerwechsel in der Nationalmannschaft stattgefunden hat und sie halt einfach auch intensiv, sage ich mal, wie ich eben schon meinte, auch mit einer Jenny zusammengearbeitet hat, also auf der Athletikebene nochmal ganz schön zugelegt hat und dann halt eben auch sicherlich auch von dem Vertrauen und von dem System, was Jeff McLeod jetzt halt eben in der Nationalmannschaft spielt, nochmal da wirklich zugelegt hat. Und wenn wir dann schauen, dass wir eigentlich diese Spielerin eine Plattform gegeben haben bei der letzten WM, also im vergangenen Jahr in Utica. Das war meiner Meinung nach der ausschlaggebende Punkt, wo auch eine PWHL oder die internationalen Scouts oder wie auch immer du sie nennen möchtest, wo die halt aufmerksam geworden sind und halt gesehen haben, dass im deutschen Frauen-Eishockey was passiert ist und dass das halt eben auch Spielerinnen sind, die für ihre Liga vielleicht Sinn machen.
Auch wieder um das Folgefrage hier. Im Männerbereich ist ja schon so ein Thema, dass man sich eine Nation auch über NHL-Drafts definiert. Kann man machen, muss man nicht. Ich bin aber auch der Meinung, dass es schon irgendwo ein Indikator ist, wie viel NHL-Drafts man hat. Wäre es dann auch aus deiner Sicht auch ein Indikator, wie viele Spielerinnen da in der Professional Women's Hockey League spielen, um zu sehen, wie gut eine Nation im Frauen-Eishockey ist? Oder ist es zu früh zu sagen, oder auch wie die Liga sich entwickelt?
Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh zu sagen, weil das sind halt, ich meine, wir haben ja jetzt, sind noch gar nicht genug Mannschaften, und dann muss man halt sagen, dass diese Mannschaften zum Großteil ja auch gar nicht mit europäischen Spielerinnen bestückt sind, sondern halt eben mit nordamerikanischen. Also die Leistungsdichte in Nordamerika von den Spielerinnen ist ja viel höher als hier bei uns in Europa. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt als vermeintlich kleine Nation mit wenig Spielerinnen, mit zwei PWHL-Spielerinnen schon wirklich auch gut mit dabei sind, wenn man das sich irgendwo, wenn du da so ein Ranking aufstellen willst. Aber das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren nochmal ändern, weil nochmal, ich glaube, dass der europäische Markt für die PWHL-Teams interessanter werden wird.
Hypothetisch, Ronja, es ist ja immer schwierig, weil es da so viele Faktoren gibt, die da hineinspielen. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, es könnte sich jetzt eine Spielerin aussuchen, ich bleibe bei der Bundeswehr oder ich gehe rüber. Was würdest du der jetzt raten? Weil ich bin da immer echt, ich denke da oft drüber nach, ich bin da immer hin und her gerissen, und auf der einen Seite könnte man sagen, bei der Bundeswehr, das ist jetzt mein Eindruck, könnte man sagen, man hat gute Trainingsmöglichkeiten, bis aus meiner Sicht herausragende Trainingsmöglichkeiten, muss man einfach sagen. Weil das ist wirklich, ist auch Profisport, sage ich auch. Die Liga ist nicht Profi, aber eine Bundeswehrsoldatin ist eine ganz klare Profisportlerin. Also finde ich, möchte ich schon behaupten. Also die auch ein sehr, sehr gutes Umfeld hat zu trainieren. Und da bin auch gehaltstechnisch sehr, sehr sicher, oder stelle ich mich dem Markt in Anführungszeichen? Und jetzt kommst du. Ich habe da keine Antwort, aber vielleicht hast du eine oder ein paar Einschätzungen. Also soll der große Traum sein von jedem Mädchen, das jetzt anfängt mit, ist 11 Jahre alt und sagt, mein ganz klarer Traum ist Professional Women's Hockey League.
Gut, also wenn ich jetzt einem 11-jährigen Mädchen das raten würde, dann glaube ich, ist da noch genug Zeit, dass bis sie dann überhaupt so alt ist, dass sie für einen Draft sich anmelden kann, wird sich auch diese Liga weiterentwickeln. Weil dass das Konstrukt PWHL jetzt per se erstmal ja noch im Aufbau ist, ne? Also das ist ja ganz klar, die versuchen ja auch Mannschaften an verschiedenen Standorten dazu zu gewinnen, um auch eben mehr Spiele auf einem hohen Niveau austragen zu können. Ich glaube, dass einfach der Grundgedanke von dieser professionellen Liga richtig ist und gut ist, dass der aber natürlich noch ausgeweitet werden kann und auch sicherlich auch sollte, damit es halt eben für noch mehr Spielerinnen interessant und natürlich auch überhaupt möglich wird. So, und was ich jetzt aber einer Bundeswehrsoldatin oder einer Spielerin raten würde, die jetzt vielleicht vor der Frage steht, gehe ich in die PWHL oder bleibe ich in der Bundeswehr, dann würde ich ihr genau das Gleiche sagen. Du musst halt gegeneinander abwägen. Möchte ich einen Vertrag für, ich sage jetzt, 9 Monate in Nordamerika unterschreiben und will das wagen, darüber zu gehen? Will ich mich da ja auch irgendwo natürlich ein Stück weit mehr durchbeißen, als das bei uns der Fall ist, weil du einfach, wenn du jetzt nach Toronto guckst und du schaust, wo Laura Kluge, die bei uns die Top-Stürmerin in der DFL gewesen ist, das muss man ja sagen, in unserer Liga, die Top-Stürmerin, dann ist sie drüben in Toronto in der 4. Reihe Mittelstürmer. Und du spielst eine ganz, ganz andere Rolle. Und da muss ich mir natürlich auch überlegen, kann ich das? Will ich das? Bin ich der Typ dafür? Lohnt sich meine Reise nach Nordamerika? Und um das alles mitzuerleben und um mich da versuchen, doch noch mal ein bisschen durchzubeißen, oder bin ich einfach gar nicht der Typ dafür? Ich glaube, das ist ganz etwas, was ich mir vorher auf jeden Fall bewusst machen muss. Bin ich jemand, der immer im Powerplay spielen will? Bin ich jemand, der in spielentscheidenden Situationen auf dem Eis stehen will? Oder kann ich mich damit zufrieden geben, jeden Tag hart an mir zu arbeiten, aber vielleicht niemals aus dieser 4. Reihe rauszukommen oder vielleicht aus der 3. Reihe rauszukommen? Das ist ja, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, weil das kann natürlich irgendwann auch wahnsinnig frustrierend sein, wenn man es gar nicht gewohnt ist, die Rolle spielen zu müssen, die einem dazugewiesen wird.
Also viele Faktoren, wie immer. Ich glaube auch, verstehe ich auch, dass es hier keine ultimative Antwort gibt. Ich habe ja auch keine, und ich glaube auch, dass keiner irgendwo eine hat. Nehmen wir Sandra Abstreiter, hat ja auch lang gewartet, muss man auch sagen, oder? Vielleicht
Aber
kannst
da
du.
muss ich sagen, ich glaube tatsächlich, dass es auch ein Stück weit darauf ankommt. Ich meine, Laura, und da will ich ihr jetzt nicht zu nahe treten, ist natürlich auch in einem gewissen Alter. Das heißt, für sie stellt sich die Frage, wenn ich das mit der PWHL jetzt nochmal machen kann, und das ist ja genau ihr Punkt vor der Saison gewesen, dann ist vielleicht jetzt meine, in Anführungsstrichen, letzte Möglichkeit, dann will ich es einfach nochmal probieren. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, dass man vielleicht einfach sagt, okay, das ist halt, vielleicht ist es einfach once in a lifetime. Ich probiere es einfach einmal. Und ich meine, am Ende des Tages kann ich mir da nicht vorwerfen, es nicht gewagt zu haben. Das mit der Bundeswehr, dass man da immer eine sehr sichere Option hat. Und das ist ja wirklich, du hast auch gesagt, ein ganz, ganz toller Arbeitgeber, auch für eben meine Karriere nach der Karriere, die
Korrekt.
dir wirklich einen super Übergang in deinen Berufseinstieg oder die Übergliederung halt eben nach meinem Leistungssport dir da weiterhelfen. Und das muss man alles sicherlich gegeneinander abwägen, aber ich muss sagen, wäre ich in der Lage, ich glaube tatsächlich, dass da ein sehr großer Reiz ist, wenn man die Augen zumacht und sich halt einfach sagt, okay, wenn ich das jetzt nicht probiere, vielleicht werfe ich es mir den Rest meines Lebens vor, dass ich es nicht zumindest mal versucht habe.
Gibt es eigentlich aus deiner Sicht Ligen, die an die Professional Women's Hockey League rankommen? Ich sage jetzt ganz bewusst, weil es hört man immer Schweden oder so. Ist das ja. Nein?
Nee, also für mich ist Schweden tatsächlich ist eine gute Liga. Also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber streiten. Aber die schwedische Liga hat sich ja vor vielen Jahren dazu entschlossen, dass sie halt eben das Ausländerkontingent öffnen wollen. Das heißt, da spielen Schweden, aber können auch etliche andere europäische oder nordamerikanische Ausländer mitspielen. Und das ist halt was wir ja zum Beispiel in Deutschland nicht haben. Das heißt, die Frage, die ich mir natürlich auch aus DEB-Sicht oder aus der Sicht, um das deutsche Frauen-Eishockey weiterzuentwickeln, gestellt habe, ist natürlich, was würde denn bei uns passieren, wenn wir das aufmachen würden? Ich halte das für keinen guten Schritt. Deswegen würde ich immer sagen, naja, die schwedische Liga ist meiner Meinung nach sicherlich eine sehr, 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 sehr starke Liga. Aber am Ende des Tages, finde ich, ja, sie hat sicherlich ihren Reiz, aber ist auf keinen Fall auch nur ansatzweise mit der PWHL zu vergleichen.
Ich habe ja vorher gesagt, ich möchte gerne mit dir noch über dieses Thema sprechen, Ausbildung von jungen Mädchen, also von ganz klein. Und jetzt würde ich gerne mit dir ein Gedankenexperiment wagen. Und zwar, wenn wir Tabula Rasa machen und nicht die Strukturen, die wir jetzt haben, sondern wir beide bauen das jetzt. Ganz egal. Und wir zeichnen frei nach Oscar Wilde eine Weltkarte, in der Utopia nicht verzeichnet ist. Es ist nicht wert, einen Blick darauf zu werfen. Also ohne irgendwelche Leitplanken, gar nichts. Wie würde das ausschauen in Deutschland aus deiner Sicht? Wie sollte in einer perfekten Welt, in Utopia, die Entwicklung im Frauen-Eishockey funktionieren? Ich bin jetzt die kleine Ronja, ich bin 6 Jahre alt und fange an, möchte unbedingt Eishockey spielen. Wo geht die Reise hin, bis die Ronja 20 Jahre alt ist? Wie sollte sowas aussehen?
In meiner optimalen Welt, und in Utopia würde die Ausbildung gar nicht anders sein als die 35-jährige Ronja, die hier dir gegenüber sitzt, abgeschlossen hat. Ich glaube einfach, dass wir in Deutschland eine sehr gute Ausbildung im unteren Bereich schon haben. Sicherlich noch nicht perfekt, aber sehr gut. Für mich ist der entscheidende Punkt, dass wir in Utopia keinen Unterschied machen würden, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, der mir da gegenübersteht, sondern man würde allein anhand der Leistung bewertet werden und an dem, was man mitbringt und in diese Waagschale reinschmeißt, ganz unabhängig davon, was mein Geschlecht ist oder vielleicht auch, was für einen, in Anführungsstrichen, Nutzen ich in meinem fortführenden Alter für den Verein haben kann, sprich da jetzt natürlich ganz explizit auf U17, U20 und dann halt eben auch den Seniorenbereich angesprochen. Und die Alternative, die in Utopia stattfinden würde, ist, dass wir so viele Mädchen in Deutschland haben, dass wir halt ab einem bestimmten Altersbereich, und da würde ich jetzt sagen, ab der U16 ungefähr, zumindest mal eine Mädchenliga anbieten könnten, die dann halt einen wunderbaren Übergang zum Seniorenfrauenbereich schaffen würde.
Und dann gehen wir in den ersten Gedankenstrang noch ein bisschen rein. Weil du hast jetzt gesagt, einfach nur nach Leistung. Und du hast dann die richtigen Ligen aus meiner Sicht auch genannt, weil bis zu 15 könnte man das ja wirklich so machen, auch athletisch. Es gibt dann, irgendwann gibt es dann diesen Cut, das ist einfach auch ein bisschen Biologie, da können sich manche auch dagegen verwehren, aber diesen Diskurs würde ich mit jedem und mit jeder führen, dass irgendwann die Biologie dann eine Rolle spielt zum gewissen Grad. Und dann wird es einfach schwieriger. Und jetzt kommt die Frage, also U17, U20, nochmal, ich bin immer noch der Meinung, dass die besten weiblichen Eishockeyspielerinnen auch in der U17 spielen können. Auch in der Division 1, glaube ich ganz fest, kann man drüber streiten. Aber die würden dann, wie würdest du, führ das noch ein bisschen aus, dass es für den Verein einfach unabhängig ist, ob man die Mädchen dann eben in der U17 Division 1, U20 Division 1 etc. und Seniorenbereich dann eben, ob sie da auch eine Rolle spielen können, richtig? Also das ist die Problematik aus deiner Sicht, dass man bis dann U7, U9, U11, U13, U15, ist es einfach so, ist das Mädchen besser, hat das Mädchen noch mehr Eiszeiten, boom, ist so. Umkehrschluss ist dann eben aber auch, ist das Mädchen schlechter, hat es dann weniger Eiszeiten? Oder ist es so, dass wir sowieso in dem Nachwuchsbereich schauen, dass alle spielen sollen? Jetzt setzen wir es ja wieder auf eine große Ebene.
Also erstmal nur vielleicht ganz kurz dazu. Ich würde dir übrigens auch zustimmen, um zu sagen oder zu sagen, dass Mädchen absolut in der U17 mitspielen können. Also ich sehe da wirklich keine Problematik. Wenn, und das ist ja der entscheidende Punkt, wenn das Mädchen körperlich dazu in der Lage ist, aber von ihrer Leistung, deswegen meine ich ja, wir müssen, wollen doch anhand unserer Leistung bewerten, dann sehe ich da, ich sehe da keine Problematik. Also das ist für mich, steht das irgendwie außer Frage. Und das ist ja immer so ein bisschen diese Entschuldigung, habe ich zumindest das Gefühl, dass viele Vereine halt einfach sagen, ja, nee, die kann da mithalten. Ja, haben wir das ausprobiert? Haben wir geguckt, ob das Mädchen körperlich nicht mehr mithalten kann? Das ist, mir ist das immer ein bisschen zu leicht gesprochen. Das ist vielleicht auch der nächste Punkt, dass in der U13 und in der U15 sollten Mädchen in jedem Fall, wenn sie halt eben von der Leistung her auch da reinpassen in diese Mannschaft, die Eiszeiten bekommen. Und dann verstehe ich halt auch eben nicht, dass man permanent die Mädchen aus diesen Bereichen anfängt, runterspielen zu lassen, wo sie dann einfach deutlich besser sind als die meisten, die in der Altersstruktur dann spielen. Das heißt, wenn ich ein Mädchen aus dem U15-Bereich, was meiner Meinung nach im U15-Bereich spielen könnte, permanent in die U13 runterschicke, dann ist sie da einfach höchstwahrscheinlich die Beste. Und das ist halt für mich irgendwie, ich finde das ist für mich immer ein sehr, sehr schwieriger Punkt, weil das Runterspielen hat sicherlich auch seine Vorteile. Und die Mädchen kommen halt dann eben auch in spielentscheidende Situationen, aber sie kommen gar nicht in spielentscheidende Situationen in ihrem eigentlichen Jahrgang, sondern sie sind immer nur in den Jahrgängen drunter in spielentscheidenden Situationen. Und für uns im Umkehrschluss, wenn wir sie dann bei der Nationalmannschaft haben, dann sind sie auf einmal mit Gleichalt oder stehen sie gleichaltrigen anderen Mädchen gegenüber, aber haben gegen solche auf dem Niveau noch nie in diesen Situationen auf dem Eis gestanden. Und das ist halt, finde ich, für mich auch so ein bisschen das Schwierige. Deswegen meinte ich das mit anhand der Leistung bewerten und halt eben nicht anhand des Geschlechts, sondern das alles außen vor lassen und maximal vielleicht nutzen, um das Mädchen noch mehr zu fördern, aber halt auf gar keinen Fall, um es halt irgendwie aus ihrer eigenen Altersstruktur rauszureißen und irgendwo anders reinzustecken.
Aber gehen wir mal kurz anekdotal auch aus deiner Entwicklung als Spielerin her. Wie oft hast du Über- und Unterzahl gespielt bei den Jungs? Also wie
Ja,
oft warst du da
gar
auf dem Eis?
nicht.
Ja, egal.
Gar nicht.
Auch
Gar
jetzt
nicht.
kommt die große Frage, auch wenn du jetzt sagst, ich bin eigentlich U15-Spielerin, Spielerin in U13, bin eine herausragende Spielerin auch in der Altersgruppe, spielen dann Mädchen Überzahl und Unterzahl?
Du meinst, wenn sie runterspielen? Ja, höchstwahrscheinlich auch nicht. Ehrlich gesagt, ja, kann schon sein. Und wahrscheinlich werden mir jetzt einige Trainer sagen, ja, natürlich spielen die dann noch Überzahl oder Unterzahl. Aber das, ja, ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Aber es ist ja doch oft so, dass wenn wir uns jetzt Mädchen angucken, die halt wirklich auch leistungsstärker sind und die werden dann runtergeschickt in die Mannschaften, dann ist es ja auch immer so ein bisschen so, ja, aber wir brauchen die da, weil die schießt dann da die Tore. Ja, da weiß ich auch nicht, ob das dann irgendwie dem Rest der Mannschaft auch hilft. Also das geht ja in dem Fall nicht nur um das Mädchen, was runtergeschickt wird und da Tore schießen soll, sondern es geht ja auch um den eigentlichen U13-Spieler, der dann eventuell auch weniger Eiszeit bekommt, weil da halt eben Mädchen runtergeschickt wird. Also wie gesagt, ich finde diese ganze Runterspielgeschichte, finde ich halt wirklich mit absoluter Vorsicht zu genießen.
Gehen wir mal in den zweiten Strang rein. Nein, ich möchte noch eine Randnotiz, da bin ich jetzt auch gespannt. Vielleicht ist es jetzt ein kompletter dummer Gedanke, aber das ist mir jetzt gerade eingefallen. Inwieweit siehst du diese Thematik Körperspiel auch in der Frauen-Bundesliga-Thema? Sollte man das öffnen? Ist das auch ein Punkt? Weil das höre ich oft von Trainern. Ja, dass sie dann, sind wir wieder bei der Körperlichkeit, diese Körperlichkeit nicht gewöhnt sind, etc. pp. Da haben sie Angst drum. Ich denke manchmal, dass das ein bisschen vorgeschoben ist, aber sie haben dann immer Angst ums Mädchen. Und so weiter. Wie siehst du diese Thematik? Weil das ist ja in Schweden, auch bitte korrigier mich, aber die spielen Körper, korrekt? Also ganz normale Jungsregeln. Genau. Nennen wir es mal so. Genau.
Und wir haben es ja dieses Jahr in der DFL auch schon angepasst. Also wir haben ja die Regelungen aufgelockert bei uns in der Frauenliga, einfach weil wir, ich bin vorweg mit zum einen mit Manuela Kröger-Schneider, also unserer Schiedsrichter, DEB-Schiedsrichterbeauftragten und mit den einzelnen DFL-Vereinen und den Spielerinnen in den Austausch gegangen und habe halt gefragt, wie ihre Meinung dazu ist, weil wir halt vermehrt festgestellt haben, dass halt gerade, wenn wir dann im internationalen Vergleich sind, wo wir dann auf die Schwedinnen treffen oder auf die aus der PWHL, dass man dann halt einfach sagen muss, wir haben halt uns wirklich manchmal körperlich schwer getan, die Zweikämpfe zu gewinnen. Und dann, ja, habe ich halt, wie gesagt, das Gespräch gesucht und es waren von den Spielerinnen, war es mir klar, aber von auch gerade von den Vereins, von den Trainern, waren wirklich alle einstimmig dafür, diese Regelungen anzupassen und aufzulockern. Das haben wir jetzt dieses Jahr gemacht. Das heißt, wir spielen mit mehr Körperkontakt. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass das Frontalangriffe erlaubt sind. Also ne, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Aber wir spielen mit Körperkontakt. Okay. Ja, aber wir spielen mit Körperkontakt. Und ich glaube, und da stimme ich dir zu, wenn die Mädchen spielen im Nachwuchs mit den Jungs zusammen und sie lernen doch dann auch mit Körper zu spielen, weil eben die Jungs das ja auch lernen. Und wenn wir alle das lernen, warum sollten wir denn dann auf einmal im Seniorenbereich das komplett anders auslegen? Und das war halt für mich auch ein Ansatz, dass ich gesagt habe, naja, jedes Mädchen, was im Nachwuchs mit Jungs zusammen spielt, und das ist halt in Deutschland nun mal so, die lernt doch von klein auf an, ihren Körper fair einzusetzen. Und das ist für mich, hat das einfach nur was mit dem Zweikampf zu tun. Wie gehe ich in einen Zweikampf rein? Und das, da gehört der Körper im Eishockey halt nur mal mit dazu. Und deswegen finde ich einfach, dass dieses Körperspiel und da, ne, die Ausrede, dass halt Mädchen dann, oh, die können dann nicht mehr mitspielen, dann finde ich, ist es halt wieder der Punkt, dann kannst du aber auch kleinere Jungs, also die vielleicht nicht ganz so gut körperlich entwickelt sind wie andere, lässt du die dann auch nicht mitspielen.
Ja, leider oder, ist es ja manchmal so, muss man auch sagen.
Ja, korrekt. Oder muss ich denen dann halt einfach, oder müssen diese Spieler oder Spielerinnen dann halt einfach andere Werkzeuge mitbringen? Müssen sie halt einen Zweikampf dann nicht mehr körperlich, sondern technisch lösen? Und das ist halt irgendwie was, finde ich, das kannst du ja im Seniorenbereich, das haben wir bei den Frauen auch. Naja gut, manchmal hast du da halt einfach jemanden dabei, ein Mädchen, was halt ein bisschen, oder eine junge Frau, die halt zarter und vielleicht nicht ganz so groß ist. Und dann hast du halt manchmal welche mit dabei, die sind halt einfach wirklich groß und bullig. Der Unterschied, den wirst du ja spätestens im Seniorenbereich, ist ja, dass dann sind da ja alle, ist ja alles aufgehoben.
Vielleicht nur eine kurze Anmerkung dazu, da jetzt ist jetzt auch eine von der Sporthochschule in Köln eine relativ gute Studie, vielleicht verlinke ich sie auch oder ich schicke es dann sowieso immer wieder an die Trainer rum, wo untersucht wurde zu diesem Thematik, dass in Auswahlmannschaften ist jetzt im Fußball, ist so, ist immer schwierig, kann man extrapolieren oder nicht, aber im Fußball ist es so, dass wenn man sich anschaut, in den U16, U17, U18 Nationalmannschaften sind überwiegend Jungs, die im ersten Halbjahr geboren sind, ja, fast ausschließlich. Wenn man aber dann sieht, in der A-Nationalmannschaft und im bezahlten Fußball, erste, zweite Bundesliga, sind dann, gleicht sich das extrem an und sogar tauscht ein bisschen. Da sind dann ganz, ganz viele Spieler, die im zweiten Halbjahr geboren sind. Also wie immer deutet es ein bisschen darauf hin, man muss Menschen einfach auch ein bisschen Zeit geben. Um das, ich finde, das passt jetzt gut rein, was du meintest. Darf ich dann, der kleine Spieler darf dann ja gar nicht mehr spielen oder so weiter. Das sind so Dinge, über die sollte man immer wieder mal nachdenken. Dein zweiter Strang war ja Mädchenmannschaften. Du bist jetzt sehr spät eingestiegen. Wäre jetzt dein Traum, Utopia, jetzt nochmal, wir haben jetzt einfach nicht 2000 Mädchen, sondern wir haben 10.000 Mädchen, die Eishockey spielen. Würdest du dann auch ab der U9, U11, U13 einfach reine Mädchenmannschaften machen, wenn du dir das aussuchen könntest? Und wir haben genug Mädchen, nochmal, sind jetzt Utopia, wir zeichnen jetzt. zeichnen?
Nee, tatsächlich glaube ich, würde ich es nicht machen, weil ich glaube, dass ich nach wie vor nach Leistung gehen würde. Das heißt, ich will ja meine Trainingsgruppe immer so gestalten, dass im Optimalfall die sich gegenseitig besser machen. Das heißt, warum sollte ich dann das in Geschlechter einteilen, wenn ich eventuell bis zu einem gewissen Grad einfach alle in Leistungsgruppen einteilen könnte? Und dann am Ende in der U16, wo dann vielleicht halt sozusagen der körperliche Aspekt größer wird, dann halt einfach zu gucken, okay, jetzt habe ich von meinen 10.000 Mädchen, habe ich halt die und die und die und die können dann in der U16 gemeinsam in Mannschaften gegeneinander spielen.
Wenn wir jetzt von Utopia ein bisschen weggehen und wir haben über diese Thematik schon gesprochen, aber ich möchte es einfach auch in anderen Podcasts mit dir, aber ich möchte es nochmal aufgreifen. Wir haben eine Thematik, die ja jetzt ganz kurzfristig oder mittelfristig ein Problem ist, ist ja dieses Auffangbecken. Die Mädchen können angeblich bei den Jungs nicht mehr mitspielen. Frauen-Bundesliga sind vielleicht nur ein bisschen zu jung. Was macht man mit ihnen? Ist diese Problematik immer noch vorhanden? Ja.
Ja,
Ja, ja, ja, ja.
leider schon.
Und was wären da aus deiner Sicht kurzfristig bis mittelfristige Lösungen, um sowas zumindest abzumildern, diese Thematik?
Naja, also in erster Linie hoffe ich natürlich, dass wir jetzt irgendwo ein Stück weit, und da haben wir auch schon drüber gesprochen in vorherigen Podcasts, aber über diese Quote, die jetzt über das Fünf-Sterne-Konzept kommt, dass wir da halt in jedem Fall schon mal die Vereine. Und ich finde das eigentlich immer so schade, halt das zu sagen, aber dazu bringen oder sie in Anführungsstrichen zu verhaften, dass sie halt eben diese Mädchen in ihren Mannschaften weiter ausbilden und eben auch mitspielen lassen. Dass das natürlich nicht jeder Verein und auch nicht jedes Mädchen betreffen wird, ist auch ganz klar. Und da gibt es jetzt zum Beispiel in NRW, also vom EAV NRW wurde eine Mannschaft im U15-Bereich und im U13-Bereich für die Mädchen eingeführt, wo Corinna Elspass als Trainerin tätig ist und die nehmen in dieser Mädchenmannschaft am Ligaspielbetrieb teil. Und da gibt es auch tatsächlich deutschlandweit, auch an anderen Standorten zumindest schon mal die grundlegende Idee. Und das ist sicherlich eine kurzfristige Lösung, dass halt einfach für die Mädchen, die wirklich keine Eiszeiten bekommen und die so ein bisschen in diesem Scheideweg stehen, was mache ich jetzt? Und du hast es gesagt, die sind vielleicht noch zu jung und vielleicht auch einfach noch gar nicht entwickelt genug, eishockeytechnisch, sportlich entwickelt genug, dass die halt eben in der DFEL mitspielen können. Wo fange ich die auf? Und da finde ich halt die Idee von Mädchenmannschaften per se gar nicht so schlecht.
Große Geister denken gleich, deswegen auf das wollte ich jetzt sehen, wie wäre deine vorerste Evaluation zu dieser Thematik in NRW, wo sie am Spielbetrieb teilnehmen? Findest, ist das bis jetzt ein erfolgreiches Modell?
Naja, also das habe ich tatsächlich auch so schon sowohl beim EAV als auch eben mit Corinna so besprochen. Aber ich finde halt zum Beispiel, dass die in der falschen Liga mitspielen. Also sie müssten für mich in einer höheren Spielklasse mitspielen. Um natürlich auch, und da kann man jetzt, ich weiß auch, dass es da unterschiedliche Stimmen zu gibt, ganz klar, und das ist auch fair und das sollte natürlich auch so sein, aber ich glaube einfach, dass die Mädchen gar nicht so viel schlechter sind, dass sie jetzt ich glaube, jetzt sind sie Regionalliga Klasse B, irgendwie sowas, spielen sie mit. Meiner Meinung nach müssten die, oder einer Verbandsliga, glaube ich, genau, meiner Meinung nach müssten sie zumindest in der Regionalliga B mitspielen. Also einfach in einem höheren Bereich, dass die Mädchen dann auch wirklich irgendwo auf einem Level mitspielen, wo sie normalerweise jetzt eben ihren Platz eventuell in der Jungsmannschaft nicht bekommen haben.
Du redest ja auch sehr viel mit den jetzigen Nationalspielerinnen, du warst selber eine. Um auch da ein bisschen noch mehr in die Analyse zu gehen, warum fängt ein Mädchen an, Eishockey zu spielen? Ist es einfach wirklich regionale Nähe, weil da gerade Eisclub ist? Ist es Schwester, Bruder, die gespielt haben? Sind es Eltern? Gibt es da aus deiner Sicht, gibt es da so einen gemeinsamen Nenner, der sehr auffällig ist? Warum das so ist, warum die Eishockey beginnen?
Also ich glaube, wenn man innerhalb des Weißwurst-Äquators liegt, dann ist es ein bisschen häufiger, dass man irgendwie mit Eishockey in Kontakt kommt. Ansonsten sind es halt tatsächlich einfach oft irgendwie über Freunde oder Familie, dass der Kontakt entsteht. Aber vielleicht um das, ich kann sein, dass du darauf hinaus möchtest, aber ich glaube, dass wir da schon ganz, ganz viel mehr getan haben. Also die Spielerinnen, mit denen ich jetzt oder die meine Generation sind, da gab es ja noch gar kein Social Media, da gab es ja noch gar keine, ja vielleicht auch einfach gar nicht dieses Idol-Dasein von weiblichen Eishockeyspielern. Und das ist halt was, was wir in den letzten Jahren wirklich gut hinbekommen haben. Und da muss man auch natürlich sagen, geht ein riesengroßer Credit halt eben an, in dem Fall jetzt Magenta Sport, die halt eben die Spiele gerade von der Nationalmannschaft halt eben übertragen. Und das ist einfach, wir sind sichtbar. Also die Frauen-Eishockey findet in Deutschland statt. Wir haben auf einmal gibt es Gesichter zu den Spielerinnen. Das war halt zu dem, sage ich mal, als ich ein 6-jähriges Mädchen war, also da war der Name Hayley Wickenheiser, ja, den hat man mal gehört, aber keine Ahnung, wie diese Frau aussah. Und geschweige denn, die Poster, die in meinem Zimmer hingen, waren Erik Lindros oder Pavel Bure. Also das waren halt alles ausschließlich Männer. Da war nicht ein einziges. Und ich glaube auch, dass das bei allen aus meiner Generation exakt genauso gewesen ist. Es gab einfach gar keine weiblichen Idole. Und jetzt gerade über Social Media und gerade halt eben über die Sichtbarkeit, die wir jetzt auch in Deutschland geschaffen haben für das Frauen-Eishockey, entstehen solche Idole. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine Laura Kluge in der Berliner Innenstadt, weil da gab es ja mal so ein witziges Video hier, wer kennt Leon Dreiseitel, den hat ja auch keiner erkannt, also würde ich jetzt mal ganz vorsichtig behaupten, auch wenn Laura aus Berlin kommt, dass jetzt nicht unbedingt alle sie in der Fußgängerzone erkennen würden, aber der Name Laura Kluge oder auch Sandra Abstreiter, die sind halt mittlerweile, zumindest mal in Eishockeykreisen, ein Begriff und das ist halt definitiv das, was uns auch in der Rekrutierung vom Mädchen- und Frauen-Eishockey hilft.
Warum verlieren wir dann Spielerinnen? Also warum verlieren wir Spielerinnen auf dem Weg? Ist es, wie wir vorher gesagt haben, dass es dann keinen Anschluss gibt oder verlieren wir die auch schon in der U11, U13, U15? Oder verlieren wir gar keine? Könnte ja sein. Vielleicht ist ja so, sobald sie mal im Eishockey sind und mit dem Virus infiziert sind, dass wir die hören halt dann auf, weil sie vielleicht nicht gut genug sind oder dann ins Arbeitsleben eintauchen. Oder verlieren wir auch auf dem Weg irgendwo junge Mädchen?
Also wir verlieren Mädchen. Wir verlieren Mädchen im, ich würde jetzt mal sagen, ungefähr ab zwischen U11 und U15, also alles, was U13 und vielleicht auch jüngere U15-Jahrgang ist, da verlieren wir Mädchen. Ich glaube, dass es dann anfängt, halt eben genau diese Gründe zu haben, dass man als Mädchen, und da will ich will jetzt auch nicht immer die Mädchen in diese Opferrolle reinstecken, aber irgendwann ist es halt ein Kampf gegen Windmühlen. Dass du halt, ich meine, irgendwann kommt auch das Selbstverständnis, dass man selber vielleicht auch erkennt, okay, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht, aber trotzdem stellt der Trainer permanent den, keine Ahnung, den schlechten Jungen auf. Der, oder vielleicht ist er genauso gut wie ich, aber er darf immer aufs Eis und ich halt eben nicht. Und das ist dann irgendwann so ein bisschen dieser Kampf gegen Windmühlen, dass ich schon glaube, dass einige Mädchen sich da ergeben. Und dann ist es halt das vorpubertäre Alter, oder das Pubertätsalter, da muss man halt auch ganz klar sagen, dass halt viele Jungs auf einen Haufen, genauso wie, Klammer auf, natürlich auch viele Mädchen auf einem Haufen, aber das kann halt schon auch sehr, sehr anstrengend sein. Und wenn du da gerade aus Vereinssicht halt keine gute Unterstützung, strikte Führung vielleicht auch einfach und klare Regeln hast, dann kann das halt für ein Mädchen in dem Fall jetzt, nochmal, das gibt es natürlich andersrum genauso, aber kann das halt schon auch echt sehr, sehr anstrengend sein.
Wie wichtig sind denn aus deiner Sicht weibliche Trainer, also Trainerinnen und auch vielleicht in einer gewissen Art und Weise auch Schiedsrichterinnen? Und warum ich darauf hinaus möchte, weil die Umfrage ist jetzt schon relativ alt und ich hoffe, dass sie ein bisschen geändert hat, hoffe ich wirklich. Aber das war in Australien, das hat eine Skischule in Auftrag gegeben, und zwar ob gute Skifahrerinnen, wenn sie einen Skikurs besuchen, lieber einen weiblichen Skilehrer haben oder einen männlichen Skilehrer. Und 85% haben einem männlichen Skilehrer mehr zugetraut, ihnen Mogulskiing beizubringen, also Buckelpistenfahren beizubringen, als einer weiblichen, ja, Lehrkraft. Und ich finde das immer wieder überraschend, wenn ich drüber nachdenke. Aber erzähl mal, ist es auch so ein Ding? Denken auch weibliche Eishockeyspielerinnen noch, ja, dass ein männlicher Trainer besser ist? Jetzt ganz plakativ, ich finde das jetzt einfach, über sowas sollten wir mal reden. Ist
es so? Wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer hier, dass du Skilehrer bist? Ich möchte auch, dass du mir Skifahren beibringst, Karl.
Hey, nein, aber ist es so? Also,
Ich weiß, also gut, ich meine, ich glaube, dass man das nicht pauschal sagen kann, weil ich meine, auch da sollte man ja wieder unterscheiden. Ein guter Trainer oder eine gute Trainerin hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun, oder? Also würde ich jetzt mal sagen, genauso wie es ja auch vom Lehrer her, das hat ja was mit meiner Art, wie ich versuche, den Kindern, Jugendlichen was beizubringen. Ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, dass das in der Laufschule, und auch da haben wir ja schon drüber geredet, und in dem ganzen unteren Rekrutierungsbereich, wo die Kinder noch sehr, sehr jung sind, glaube ich, dass viele Frauen eher ein Talent dafür haben, mit den kleinen Kindern umzugehen. Das heißt, dass es denen vielleicht leichter fällt, die ersten Schritte auf dem Eis zu begleiten.
Ist übrigens,
Dass sie
ich will da nicht reingrätschen, aber ich mache es ja trotzdem, Ronja.
Bitte.
Ist auch interessant, weil genau in der Umfrage war dann in dem Bereich, wer ihnen Skifahren beibringen kann, am Anfang, würden sie lieber eine weibliche Skilehrerin haben. Also faszinierend finde ich. Also ist ja, irgendwo spiegelt sich in der Gesellschaft ja auch wieder, muss man auch sagen. Die Frage ist ja dann immer, ist es gesellschaftlich geprägt oder wo kommt es her? Aber irgendwo kommt es ja her.
Hundertprozentig. Ja, das ist ja genauso, und auch da haben wir schon drüber geredet. Würdest du jetzt wahrscheinlich eine Umfrage machen, auch im Profibereich, hättest du lieber eine Frau, und ich meine, da können wir jetzt zum Beispiel Jessica Campbell ja sicherlich auch irgendwo als großen Leuchtturm sehen, die in der NHL ja jetzt als erste Trainerin mit an der Bande steht, oder einen Mann. Und da muss ich halt ganz klar sagen, für mich darf nicht an den Geschlechtern festgemacht werden. Das muss absolut geschlechterlos gelöst sein. Aber ich glaube, dass das halt eben diese Rollenbilder gesellschaftlich noch so verankert sind, dass wir noch gar nicht bereit sind. Vielleicht wird uns das auch einfach so als Kind, ja, irgendwo ein Stück weit natürlich beigebracht. Vielleicht ist das Vertrauen daher die ersten Schritte auf dem Eis, die traue ich eher einer Frau zu, um mich zu begleiten und mir das aus Kindersicht jetzt beizubringen, währenddessen ich halt im fortgeschrittenen Alter das jetzt eher in einer sicherlich ja auch männerbehafteten Sportart, traue ich das eher einem Mann zu, mir etwas beizubringen. Für mich, fragst du mich jetzt persönlich, darf das überhaupt keine Rolle spielen. Der Trainer ist, diese Trainerausbildung machst du ja, die sind ja alle gleich ausgebildet. Und dann kommt es halt sicherlich auch einfach darauf an, was mache ich aus dem, was ich gelernt habe, und welchen Trainer stelle ich dann dar?
Ja, ich denke auch, dass da, also es hat sicher gesellschaftliche Ausprägung, eine große Ausprägung. Auch dieses, weil auch in dieser Umfrage dann gefragt wurde, warum ist es so? Und dann wurde ihnen, das ist ja auch immer interessant, im Nachwuchsbereich wurde ihnen unglaublich viel Empathie und Geduld entgegengesprochen und beim Buckelpistenfahren einfach, dass die körperlichen Voraussetzungen und allgemeine technische Fertigkeit wurde dann eher den Jungs zugesprochen. Obwohl das über null so ist, also es gibt, also weißt du, es gibt ja herausragende Buckelpisten-Skifahrerinnen, das ist einfach so. Aber es ist, ja,
Aber
das
da
was
kommt
ich
ja auch
auch.
wieder der Punkt, Karl, muss ich denn als Trainer, und da haben wir auch schon ganz viel drüber geredet, muss ich denn der beste Buckelpistenfahrer sein, um ein guter Trainer für eine Buckelpiste zu sein? Das ist ja auch wieder irgendwo ein Stück weit natürlich sollte ich wissen, also ich könnte es dir jetzt nicht beibringen, weil ich keine Ahnung habe über Buckelpisten. Aber ich glaube, dass es sicherlich hilft, wenn du in gewissen Situationen weißt, wie die Spieler sich fühlen, wie ich gewisse Bewegungsabläufe beibringe. Aber es gibt halt auch einfach, für mich ist das nicht nur ausschließlich ein Kernpunkt, sondern für mich ist ein ganz, ganz großer Punkt, was bin ich für ein Mensch? Und die Menschlichkeit ist einfach das, was gerade auch hier im unteren Bereich, also alles, was halt eben den 11, U13 Bereich angeht, den U15 Bereich, da muss ich jetzt nicht unbedingt zwingend DEL gespielt haben, aber ich muss mich halt zumindest mal in die Kinder und auch einfach in das komplette Konstrukt, Schule, Zuhause, ja eben das Privatleben, den Leistungsdruck, in diese Dinge muss ich mich doch reinversetzen können. Und 15 oder 13 ist ja jeder von uns mal gewesen.
Oh.
Deswegen, da finde ich halt, würde ich jetzt mal, also die These würde ich jetzt mal aufstellen. Aber das ist halt für mich ein ganz entscheidender Punkt, dass ich halt einfach gucken muss, dass mir dieser Menschlichkeitsfaktor nicht verloren geht im Trainerdasein. Und dann, um vielleicht den Bogen zu spannen, und dann kommen wir halt eben auch wieder dahin, dann sollte es mir egal sein, ob da eine Spielerin oder ein Spieler vor mir steht, den ich jetzt aufstelle oder halt eben nicht aufstelle.
Ich möchte das, eine Sache möchte ich nur aufmachen, dieses Buch möchte ich nur mal aufschlagen, ob er wirklich der Trainer oder die Trainerin ein guter Spieler oder Spielerin gewesen sein muss. Der Mensch ist im Vordergrund, bin ich voll bei dir, sei ein guter Mensch, aber helfen tut es halt, wenn man gespielt hat. Und jetzt kommt aber der wichtige Punkt, das ist ja egal, ob ich als Frau oder als Mann gespielt habe, ja, wenn ich Frauen-Bundesliga gespielt habe, Frauen-Bundesliga gespielt. Also kann mir keiner erzählen, ich kann nicht Eishockey spielen oder ich verstehe die Sportart nicht. Also da sehe ich wieder keinen Unterschied mehr. Aber helfen tut's einfach. Ich möchte da, ich finde, es ist, wir sagen immer alle pauschal, alles spielt keine Rolle. Und es gibt herausragende Trainer, die wirklich nicht auf einem hohen Niveau Eishockey gespielt haben. Herausragende. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich ein guter Trainer oder eine gute Trainerin werde, wenn ich Eishockey gespielt habe. An das glaube ich ganz fest. Und das, ich finde, das ist auch, das kann ich auch stark empirisch belegen. Das ist nicht nur so ein Gefühl von mir. Und ich finde, man soll dann immer diese Moral hochhalten und sagen, ja, alle sind gleich, aber es sind nicht alle gleich. Weil ich als ehemalige Spielerin oder als Spieler unheimlich viele Jahre informell gelernt habe, das musst du erstmal aufholen. Weißt du, jetzt nehmen wir mal dich, wie viel hast du Eishockey gespielt in deinem Leben? Du hast jeden Tag hast du gelernt über was über Eishockey. Wenn ich jetzt, der nie Eishockey gespielt hat, wie soll ich das jemals aufholen? Also das ist richtig, richtig schwer. Richtig, richtig schwer.
Gut, aber jetzt muss man ja sagen, also wenn du jetzt dich mit in den Vergleich schmeißen willst, auch du hast ja leistungsorientiert gearbeitet oder dich im Sport befunden. Und das ist halt für mich ein sehr entscheidender Punkt. Also deswegen habe ich das gesagt. Ich glaube, dass im unteren Bereich, U11, U13, vielleicht auch noch U15, aber auch du bist mal 15 Jahre alt gewesen und auch du hast gewusst, ja, aber was man da auch für...
Ich war Mörder 15-Jähriger übrigens. Bist du gelernt. War richtig stark.
Was man da für Stressfaktoren hat, wie das Leben da spielt. Und das sind halt für mich auch Dinge, die einfach ganz oft bei den Trainern, finde ich, halt irgendwo verloren gehen. Ich will nicht, dass nur Rücksicht darauf genommen wird, aber ich finde halt einfach, dass wenn man Spieler bewertet und mit denen arbeitet, dass man schon auch irgendwo immer gucken muss, ich habe auch einen pädagogischen Auftrag als Trainer.
Absolut.
Und ja, das ist halt irgendwie was meiner Meinung nach ganz oft verloren geht, weil man sicherlich auch viel in seinem Alltag als Trainer da hängt und sich immer nur überlegt, oh mein Gott, wie kann ich jetzt sicherlich auch das nächste Spiel gewinnen? Und da steht jetzt das große Derby gegen den Nachbarverein an und dann gehen solche Dinge sicherlich verloren. Aber trotzdem muss ich mir halt immer als Trainer auch bewusst machen, dass ich halt eben diesen pädagogischen Auftrag habe und dass ich auch die Kinder weiterentwickeln muss und auch neben dem Eis.
Da auch wieder, da bin ich absolut d'accord. Vielleicht auch eine kurze Anekdote, das finde ich immer faszinierend in der Trainerausbildung, wenn ich mit ehemaligen Spielern dann diese Trainerausbildung durchschreite vom CBA-Trainer und sie dann so ein bisschen schon länger in der Trainerausbildung, also Trainer sind, wie schnell, ich sag's ihnen dann auch immer ins Gesicht, wie schnell habt ihr vergessen, wie als ihr Spieler wart, wie ihr behandelt werden wolltet. Fasziniert mich immer wieder. Beim C-Trainer-Spieler-Schnellkurs, wenn sie oft noch Spieler sind, macht dieser menschlicher Ansatz für jeden Sinn, ja klar, 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 genauso möchte ich behandelt werden. Auf einmal sind sie 3 Jahre Trainer und dann ist, ja nein, da muss man einen klaren Ansagen machen, da muss man sagen, Freunde, so geht's nicht. Und dann wird immer sofort kommt dann wieder diese Gnadenlosigkeit raus. Finde ich immer wieder faszinierend und sage, vor 3 Jahren war das noch anders. Und auch da, dass man ihm immer wieder ins Gedächtnis ruft, wie war es für euch als Spieler? Wie ist das angekommen bei euch, wenn euch nie irgendjemand gute Erklärungen geliefert hat, euch wie Menschen behandelt hat und nicht wie ein Gut. Ja, nur als Randnotiz, fasziniert mich immer wieder. Ronja, um das Ganze jetzt abzuschließen, wir haben Utopia gezeichnet, wir haben aber trotzdem kurz- und mittelfristige Dinge auch in den Raum geworfen, die außerhalb von Utopia liegen. Wie geht's denn weiter in den nächsten paar Jahren? Wie geht's denn auch mit dir weiter dahingehend? Was sind denn deine Ziele im Frauenbereich? Wo möchtest du hin?
Also,
sagst jetzt Weltmeister und Olympiasieger, oder was?
Korrekt, absolut. Ne? Okay. Also mal klein anzufangen. Hey.
Klein, genau, nicht im selben Jahr. Ich will nicht doppeln.
Also ich glaube, dass wir ganz viele, dass wir haben viele Mädchen in den Nachwuchsmannschaften. Und ich würde mir natürlich jetzt wünschen, dass diese Mädchen, ob das jetzt über die Quote so ist oder vielleicht auch oder bedingt durch die Quote oder vielleicht auch ohne diese Quote, dass die Mädchen in den Vereinen ganzheitlich ausgebildet werden, dass wir möglichst wenig von diesen Mädchen auch verlieren und dass wir es vielleicht halt eben schaffen, dann im U16-Bereich denen langsam eine Perspektive aufzuzeigen, dass sie halt in reinen Mädchenmannschaften spielen können, damit wir dann weiterführend hoffentlich es schaffen, unsere DFL, also die Frauenbundesliga, auszuweiten und halt eben auch da für unsere deutschen Mädchen, die nicht nach Übersee gehen möchten und die halt eben sich nicht für einen Draft anmelden möchten, sondern die hier bleiben wollen, eine gute Liga zu schaffen, in der sie auf einem hohen Niveau leistungsorientiert spielen können und dass wir von diesen amateurhaften Strukturen wegkommen. Und das ist natürlich auch irgendwo das, wo ich meine Aufgabe sehe. Also das ist, ich glaube, mit 5 Jahren sind wir da noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Aber zumindest sind, glaube ich, da 5 Jahre schon mal ein ganz guter Ansatz, dass wir halt wirklich gucken, dass wir auch den Schwung, den wir vielleicht auch medial haben, den wir sicherlich auch jetzt schon in den unteren Mannschaften spüren, aber dass wir das einfach weiter mitnehmen und stetig ausbauen, dass wir den Mädchen halt eben eine Perspektive geben, dass auch eine kleine Spielerin, die heute im U9-Bereich ist, halt dann später eventuell eine Chance hat, entweder in Übersee ihr Geld damit zu verdienen oder halt zumindest in Deutschland eine gute Perspektive hat, hier auf einem guten Niveau mitzuspielen.
Und ja, wir werden uns sicher noch öfter treffen, auch hier im Podcast. Sonst treffen wir uns sowieso schon noch öfter.
Das hoffe ich.
Aber hier im Podcast, weil es gibt ja immer noch Dinge, über die man auch stundenlang reden könnte, Schule etc. pp. Auch andere Ideen, die wir noch alle haben oder auch insbesondere du. Aber jetzt für heute mal danke, Ronja. Danke für deine Zeit. Du weißt, wie gerne ich mit dir spreche über solche Sachen. Pass auf dich, bleib unbesiegbar und wir hören und sehen uns.
Danke, Karl.